Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wie ihr vielleicht letzte Woche schon gehört habt, gibt es heute keine Musik und auch kein Thema der Woche, ja schon, aber ein bisschen anders als sonst. Wir haben nämlich wieder ein philosophisches Special für euch vorbereitet. Wir wollen heute sprechen über Karl Popper und sein Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben eigentlich schon total viel über ihn geredet, aber noch nie wirklich ihm ein Special gewidmet.
Stimmt.
Und das musste mal sein. Haben wir eigentlich noch Hausmeisterei oder sowas? Oder soll ich direkt einsteigen?
Außer dass in den letzten Wochen alles ein bisschen drunter und drüber ging und dass das einfach der Tatsache geschuldet war, dass wir einen Angriff hatten. Wir hatten einfach Malware-Attack auf beiden Seiten, die wir so verwalten. Und das hat dann dazu geführt, dass alles ein bisschen durcheinander geraten ist. Aber jetzt ist alles wieder gut. Jetzt funktioniert alles wieder und ihr könnt wieder fröhlich hören, teilen und kommentieren und weiß der Geier was nicht alles. Wie immer. Wir haben sogar wieder ein Podcast-Logo, also sogar im Feed ist wieder ein Logo drin. Es ist alles wieder gut, alles ist wieder schön.
Sehr gut.
Macht also sehr viel Gebrauch von all den hübschen Sachen, die ihr uns im positiven Sinne antun könnt.
Genau.
Nämlich lieb zu uns sein und viele Sterne und Herzen und weiß ich was nicht alles geben.
Kommen wir zu Karl Popper. Mal so ganz kurz als Überblick für alle, die noch nicht seinen Namen gehört haben, was natürlich also sich ganz schnell ändern muss. Karl Popper war ein österreichisch-britischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, das klingt immer schon so lange her, der besonders durch seine Beiträge zur Wissenschaftstheorie und zur politischen Philosophie bekannt wurde. Kennt man vielleicht von dem Begriff der Falsifikation, ganz, ganz ja. Wichtiges Konzept von ihm.
Ja.
Das Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde erschien im Jahr 1945 in zwei Bänden und richtet sich gegen geschlossene Gesellschaftsformen und gegen philosophische Systeme, die historische Gesetzmäßigkeiten, Vorhersehbarkeit und deterministische Entwicklungen voraussetzen. Was das alles heißt und wie sich das auch auf heute beziehen lässt, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Zunächst ein bisschen was noch zur Person. Karl Popper hatte auch noch einen schönen zweiten Namen, nämlich Raimund, Karl Raimund Popper, wurde 1902 in Wien geboren und erlebte deshalb natürlich noch das Ende der Habsburger Monarchie, dann die turbulente Zwischenkriegszeit und den Aufstieg totalitärer Regime. Das kann man nicht leugnen, das hat definitiv seine Ideen geprägt. Er entwickelte unter anderem die Idee des kritischen Rationalismus und er war überzeugt, dass Wissenschaft und Gesellschaft nicht durch dogmatische Gewissheiten, sondern eben durch Irrtum und durch Verbesserung vorankommen. Das wird später noch sehr wichtig. In politischer Hinsicht plädierte er für eine offene Gesellschaft, in der freie Diskussion, Revision von Institutionen und individuelle Freiheit zentral sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch ein paar Mal hören werden und der wirklich in die Köpfe muss, diesen Unterschied zwischen dem Alleswissen und dem Dogma und dem sich verbessern können. Das, was wir heute so oft als Kern der Wissenschaft eigentlich wahrnehmen.
Ja.
So, und mit dieser kurzen Beschreibung und auch dem Gedanken an die Zeit, in der Karl Popper lebte, lässt sich auch sein Werk, über das wir heute reden wollen, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, sehr gut einordnen. Und es ergibt sich eigentlich von, aus welcher Perspektive er da kommt. Das Werk entstand noch während des Zweiten Weltkriegs. Wie gesagt, veröffentlicht 1945, also zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und kann so ein bisschen als Kriegs- und Nachkriegsarbeit verstanden werden von ihm. Ne? Eine intellektuelle Antwort auf den Faschismus, auch auf den Kommunismus, auf autoritäre Tendenzen, eigentlich von überall. Und er gliedert dieses Werk in zwei Bände, von denen über die wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Einmal in Band 1, da geht es um den Zauber Platons. Da spricht er kurz über Heraklit, vor allem aber über Platon und kritisiert ihn. In Band 2 geht es um Hegel und Marx, die beiden großen Philosophen. Und in beiden Bänden geht es natürlich um diese zentralen Themen, die ich schon angerissen habe. Ne? Die Unvorhersehbarkeit der Geschichte, die Gefahr von sogenannten historischen Denkweisen, also der Idee, dass Geschichte irgendwie sich immer völlig deterministisch wiederholt und wir auch noch eine Idee davon hätten, was passieren würde, je nachdem, was wir tun. Dieses absolute Wissen zu denken, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und natürlich die Verteidigung der offenen Gesellschaft gegen eine geschlossene autoritäre, gegen ein geschlossenes autoritäres System. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass dieses Werk wirklich auch als politische Schrift, also als absolutes Meinungswerk gedacht ist. Das ist jetzt also nicht irgendwie so ein philosophisches Werk, wo neue Konzepte erfunden und irgendwie aus dem Elfenbeinturm irgendwie theoretisiert wird. Das ist kein theoretisches Werk, sondern das wirkt aber wirklich auch ein bisschen eine Kampfschrift. Also man hört hier aus jeder Zeile, wie wütend Popper auf gewisse Ideen ist, zu Recht, und auf die Menschen, die sich davon fehlleiten lassen. Und damit können wir auch schon direkt einsteigen in Band 1, nämlich den Zauber Platons. Und damit übergebe ich an unseren Resident-Philosophen Thorsten. Du bist ja zukünftiger Doktor der Philosophie.
Ja, nee. Oh.
Ihr habt es ja hier zuerst gehört.
Natürlich. Das mit der Wut ist vielleicht ein kleines Problem. Mhm. Aber ansonsten erinnert es immer mal wieder an Camus. Doll sogar, also an der Menschen der Revolte. Das sind sehr ähnliche Werke. Wir beginnen aber mit Band 1 der offenen Gesellschaft und ihrer Feinde, denn es soll ja heute um Popper gehen und nicht um Camus. Und hier geht es zunächst einmal los, dass Popper damit beginnt, einen Unterschied zu erklären zwischen der mythischen Weltsicht gegenüber der kritischen Vernunft. Das heißt also, er sagt, naja, eigentlich waren die Gesellschaften früher mal durch Mythen geprägt. Und die erklärten die Welt, die Regeln und schufen irgendeine Ordnung, die dann von den Menschen meistens so als schicksalhaft empfunden wurden. Nur so dieser Mythos suggerierte irgendwie, alles was geschieht, ist vorbestimmt, das Schicksal regiert und nicht der Mensch. Also diese mythische Denkweise versucht nicht die Welt kritisch zu hinterfragen, sondern sie, ja, nimmt das als im wahrsten Sinne des Wortes Gott gegeben hin oder Götter gegeben, je nachdem wie man da eben veranlagt ist. Und versucht da irgendwie durch überlieferte Geschichten und weiß der Geier was nicht, so eine Art Ordnung herzustellen.
Mhm. Ja, das ist mehr so eine Sicht auf die Ordnung, müssen wir nur herausfinden und beschreiben.
Genau.
Die ist so und die ist perfekt und die erzeugt das Schicksal und alles, was man daran verändert, ist irgendeine Art von Verfall oder schlechter oder ein Abstieg.
Ja, genau. Und dementsprechend groß ist natürlich auch der Schicksalsglauben. Klar, ne, weil man wird irgendwie von höheren Mächten bestimmt. Das durchzieht die Menschheitsgeschichte leider sehr. Und das war damals auch schon so. Ne? Also irgendwie ist da mehr irgendwas da oben, irgendwo und da ist irgendwie irgendwas, irgendwer und der bestimmt, was mit uns passiert. Und irgendwann kam dann der Übergang zur Vernunft. Durch nämlich die Entdeckung der kritischen Diskussion. Und das ist laut Popper im antiken Griechenland gewesen. Und da sagt Popper, das sei der Beginn der offenen Gesellschaft gewesen. Also einer Gesellschaft, die nicht von irgendwelchen starren Mythen, sondern von kritischem Denken, von Fragen und von Lernprozessen lebt. So hat er sich das erstmal zusammengeschrieben. Und genau wie Arendt und auch Camus ist offensichtlich dieses Griechenland, dieses Athen, ein großes Vorbild, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall der Beginn der Vernunft, der offenen Gesellschaft, der Freiheit und weiß der Geier was nicht alles. Dazu muss man natürlich sagen, ja, das stimmt natürlich, ihr Lieben, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig sagen darf, aber ihr vergesst dabei ganz gerne immer, dass es nur für Männer galt, ne? Und nicht für Frauen, Sklaven und Kinder. Nun. Also gut, nehmen wir das mal so hin. Aber ja, natürlich, die griechischen Philosophen, das brauchen wir nicht gendern, die waren natürlich sehr prägend für unsere Welt hier in Europa, für die westliche Welt und überhaupt für das philosophische Denken vieler Menschen und natürlich auch die Erfinder der Demokratie und solche Sachen, das muss man schon sagen.
Ja, darüber könnte man nochmal debattieren, aber auf jeden Fall die Erfinder der Demokratie, die die westliche Welt dann weiter geprägt
hat. Genau. Ja. So ist es. Ja, und nun beginnt Popper erstmal über Heraklit zu reden. Das war für Popper ein Beispiel dafür, wie philosophisches Denken zwar ein kritischer Fortschritt gegenüber dem Mythos war, ja, aber trotzdem irgendwie in Gefahr gerät, wieder dogmatisch oder autoritär verstanden zu werden. Heraklit ist ja für diesen Satz, also für die, die ihn nicht kennen, ihr kennt bestimmt den Satz, alles fließt. Habt ihr schon mal gehört? Also demnach ist die Welt kein starres Gebilde, sondern ein Prozess ständiger Veränderung. Und trotz dieses Werdens gibt es für Heraklit eine Logos-Ordnung, die die Veränderungen steuert. Und dieser Logos wird so eine Art Schicksalsgesetz, was die Welt so bestimmt. Das heißt also, Heraklit hat das Denken aus dem Mythos herausgeführt, indem er auf rationale Erklärungen setzte. Schon mal gut. Gleichzeitig behauptete er aber, dass es so eine Art Naturgesetz des Schicksals gibt, womit er die Freiheit der Menschen ja schon wieder einschränkt. Heraklit habe so eine Tendenz zum Historizismus, und das heißt also, Historizismus heißt die Annahme, es gebe eine, naja, so eine übergeschichtliche, zwangsläufige Ablaufgeschichte von Gesetzen, nach denen die Geschichte und die Gesellschaft verlaufen. Und dieses Denken von Heraklit weist dann schon laut Popper Züge einer autoritären Haltung auf, weil es den Einzelnen als Teil eines übergeordneten Prozesses versteht. Dieser Gedanke, dass die Starken herrschen sollen, findet sich bei Heraklit bereits angelegt, zum Beispiel.
Das heißt, wir haben jetzt hier zwar die Veränderung beschrieben und auch gar nicht als, also auch als was Positives beschrieben, aber trotzdem noch feste Rollen sozusagen in dem Fluss, in den man dann steigt. Der ist halt schon vorbestimmt. Ne? Da, wo auch immer er herkommt, fließt er lang, und er ist nicht aufzuhalten oder zu verändern, sondern er fließt halt. Genau. Aber immerhin fließt er schon mal.
Er fließt schon mal, aber wir haben leider auch den Historizismus in die Welt geklöppelt, laut Popper. So. Und dann kam Platon. Wir bleiben also in Griechenland. Und hier sagt Popper, eigentlich war er zunächst einmal ein demokratiefreundlicher Denker. Und später ist ein scharfer Kritiker der Demokratie und schließlich zu einem Verteidiger der starren, geschlossenen Gesellschaft geworden. So, wie ist das gekommen? In seiner frühen Zeit war Platon von Sokrates geprägt. Und der stand für kritisches Fragen, für Gespräche und für Offenheit. In dieser Phase sympathisierte Platon tatsächlich mit demokratischen Ideen. Und dann passierte etwas, nämlich die Hinrichtung Sokrates. Das war 399 vor Christus. Und das war für Platon so eine Art Wendepunkt. Weil er nämlich erlebt hat, wie die athenische Demokratie Sokrates zum Tode verurteilt hat. Und dieses Ereignis hat Platon dann von der Demokratie entfremdet und brachte ihn auf die Suche nach einem System, das solche Verfehlungen unmöglich machen sollte. Er wendet sich nun also von diesem Ideal der offenen Diskussion ab, hin zu einem Traum, und dieser Traum war stabile und unveränderliche Ordnung. Er entwickelt eine Idee. Die Idee, dass es eine wahre Gesellschaftsform gibt, die man durch Philosophenherrschaft realisieren müsse. Und damit schlägt er natürlich den Weg in Richtung geschlossene Gesellschaft ein.
Das ist so schade, dass er damit quasi alle Ideale verrät, der Person, dessen Verlust ihn so getroffen hat. Ja, im Grunde eine Radikalisierung ein bisschen passt
genau,
schon.
Genau, ne? Ganz genau.
Ja, ja. Aber ja, leider etwas, was vielen Menschen passiert, dass der Verlust so einen Willen nach Kontrolle und Sicherheit triggert, völlig verständlich. Aber schade, wenn das auch so klugen Leuten passiert und die dann auch noch so viel Einfluss haben auf die Welt.
Ja, das ist meistens so, dass sie dann leider auch noch so viel Einfluss haben. Also wir halten fest, Sokrates stand für ich weiß, dass ich nichts weiß. Also für kritisches Fragen statt für absolute Gewissheit. Platon dagegen strebte nach diesen ganzen Dingen, die wir gerade besprochen haben und beschrieben haben, nach Sicherheit, nach Ordnung, nach Hierarchie und nach Beständigkeit. Und mit diesem Schritt wird Platon zu einem der Hauptfeinde der offenen Gesellschaft. So. Und nun kommen wir mal zu Platons politischen Programm, also zu seinen Vorstellungen. Und da geht es ganz besonders erstmal um die Politeia, das ist der Staat, und die Nomoi, das sind die Gesetze. Und da dieses Programm, diese Idee, die steht für Popper ganz klar für geschlossene Gesellschaft. Denn Stabilität geht über alles. Platon fürchtet den Wandel und die Unsicherheit, die mit der Demokratie natürlich auch einhergeht und mit historischen Veränderungen einhergehen. Sein Ziel, eine Gesellschaft, die möglichst unveränderlich bleibt, also ein Abbild seiner ewigen Ideenwelt. Und Platon entwirft eine Dreiteilung der Gesellschaft, nämlich in Herrscher, das sind die Philosophen, in Wächter, also so ein Krieger eben, Soldaten, wie auch immer, und Produzenten, das sind so Handwerker, Bauern und so weiter. Und jeder, das ist jetzt auch ganz wichtig, soll an seinem Platz bleiben. Das heißt, individuelle Mobilität oder soziale Durchlässigkeit lehnt er komplett ab. Es handelt sich also im Prinzip um so eine Art Kastenherrschaft. Also jeder soll da bleiben, wo er ist. Und damit wird natürlich auch Freiheit ausgeschlossen, logischerweise. Und ganz wichtig, nur die Philosophenkönige, also die, die Zugang zu den ewigen Ideen haben, zu seinen ewigen Ideen, seien imstande, die Gesellschaft gerecht zu ordnen, sagt Platon. Und damit verbindet Platon natürlich Wissen mit politischer Macht. Ein Gegensatz zu Sokrates, der immer betonte, dass wahres Wissen nie endgültig sei. Das ist ja ganz im Sinne Poppers, ne?
Ach, wie schade. Und ja, nicht nur Macht, sondern natürlich auch das ganze Eigentum gehört dann den Herrschenden.
Ja. Und auch ganz wichtig, das Individuum ist für Platon der Gesellschaft untergeordnet. Man erkennt das alles wieder. Der hatte schon sehr früh ganz schlimme Ideen. Persönliche Interessen zählen nichts. Der Staat ist das Ganze, das den Wert und die Aufgabe jedes Einzelnen bestimmt. Da haben ganz viele spätere Leute das leider sehr gut gelesen.
Ja, es klingt schon wie eine Vorlage für autoritäre Herrschaft.
Absolut. Demokratie hingegen, Gleichheit und individuelle Selbstbestimmung, das erschien Platon als chaotisch, zerstörerisch und gefährlich. Also das war nun gar nichts für ihn. Nur eine streng gelenkte Ordnung könne Chaos verhindern. Und da ist er natürlich bei Popper an der richtigen Adresse. Der wirft Platon natürlich vor, ein totalitäres System zu entwerfen, das spätere autoritäre und diktatorische Modelle vorwegnimmt, womit er nicht ganz Unrecht hat. Und er bezeichnet deswegen Platon auch als den geistigen Ahnherrn der Feinde der offenen Gesellschaft, weil er die Freiheit und Veränderung zugunsten von Stabilität und Herrschaft geopfert habe. Platon unterscheidet ja zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Welt, das ist die Welt, die veränderlich und unvollkommen ist, und der Welt der Ideen. Das ist die ewig vollkommen und unveränderliche Welt. Nun, diese ewige Ideenwelt ist die wahre Wirklichkeit. Die sichtbare Welt ist nur ein Schatten dieser ewigen Ideenwelt, sagt Platon. Und das wird dann politisch übertragen, so wie es im Kosmos eine ewige Ordnung gibt, so soll es auch im Staat eine unveränderliche Ordnung geben. Der ideale Staat muss die Ideen nachahmen. Daher soll er stabil, hierarchisch und resistent gegen Wandel sein. Es geht bei Platon auch immer um die Idee, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass die oberste Idee ist das Gute. Das ist bei Platon ganz wichtig, das Gute. Und nun hört sich das erstmal toll an, aber das Gute, das können nun leider nur wieder die Philosophen erkennen. Wer nämlich die Einsicht in dieses Gute hat, der ist qua Wissen dazu berufen zu herrschen. Und damit verbindet Platon Wahrheit und politische Macht. Und Platon deutet die Geschichte pessimistisch. Sie ist ein Abstieg von dieser ursprünglichen goldenen Ordnung, also Aristokratie der Weisen, hin zu einer immer schlechteren Regierungsform, also Timokratie, Oligarchie, Demokratie oder gar Tyrannis. Demokratie gilt ihm als besonders gefährlich, weil sie zu Chaos und schließlich zur Tyrannei führe. Deshalb, sagt Platon, müsse man diesen Rückfall verhindern und in die ursprüngliche richtige Ordnung nicht nur zurückkehren, sondern diese auch konservieren. Ja, und das ist für Popper ein klassisches Beispiel für Historizismus, also den Glauben an eine gesetzmäßige Entwicklung von Gesellschaften. Ne, Platons Geschichtsauffassung ist nicht empirisch, sondern mythisch. Eine Verfallslehre, die Wandel nur als Verfall deutet, ist nie Fortschritt, sondern der bleibt halt stehen. So, Platon missbraucht seine Metaphysik für seine politische Herrschaftsordnung, um die zu rechtfertigen. Er verwandelt Philosophie in Ideologie.
Ja, und damit ist er also auch endgültig von den sokratischen Ideen weg.
Ganz weit
da
weg.
Ist ja alles Diskursive ist weg. Da wird nicht mehr drüber gesprochen, sondern das steht fest.
So ist es. Genau. Und deswegen entwirft er jetzt auch so eine utopische, geschlossene Gesellschaft, die streng hierarchisch organisiert ist und auf die Idee der unveränderlichen Wahrheiten basiert. Oder gibt es dann so ein Drei-Ständesystem, nämlich die Herrscher, die Soldaten und die Produzenten, haben wir schon gesagt. Es gibt auch eine strikte Rollenverteilung. Jeder Mensch hat seinen Platz. Durchlässigkeit ausgeschlossen. bleibt auch da, also der soll auch nicht woanders hin. Außerdem schlägt er vor, dass Kinder von der Gemeinschaft erzogen werden und dass Liebes- und Ehebeziehungen staatlich geregelt werden, um das Beste für den Staat zu sichern. Ne? Mm. Also das heißt, du sollst nicht entscheiden, wem du heiratest oder nicht, sondern der Staat guckt erstmal mal, komm mal gucken, die beiden passen ganz gut zusammen, das könnte funktionieren, die nicht, nee, das lassen wir mal so.
Wenn ein moderner Leser an der Stelle noch nicht Gänsehaut kriegt und sich ekelt, dann habt ihr was verpasst.
Ja, wirklich. Ja, und diese Philosophenherrschaft nun, weil ja nur, wir wissen ja, nur die Philosophen verstehen diese ewigen Ideen und können den Staat nach dem Guten ordnen, nicht wahr? Ist natürlich klar, dass hier, das kann nicht gut gehen. Die sind ja auch gar nicht abwählbar. Mhm. Das heißt, hier gilt ja nicht mehr die Methode des kritischen Denkens, also des Hinterfragens, des kritischen Diskutierens und sonst was. Das wird ja alles a priori gesetzt.
Ja, mhm. Und auf Grundlage von Identität wird mir jetzt gerade alles klar.
Richtig.
Das ist, du bist das und deswegen kannst du das angeblich.
Genau.
Für immer.
Ja, qua Geburt. Mhm. Nicht wahr?
Ja, hat sich ja sehr bestätigt die letzten paar hunderte Jahre. Ja.
So. Mhm. Diese Gesellschaft ist natürlich nicht offen für Kritik und Reform. Weil alles richtet sich nach dieser Idee des sogenannten guten Staates. Hier gibt es keinen Raum für individuelle Freiheit, für abweichende Meinungen oder für Experimente. Und um nun diese Utopie zu erhalten, ist Zwang nötig. Regeln und Hierarchien müssen deswegen strikt durchgesetzt werden. Das heißt, diese politische Vision ist somit natürlich auch autoritär und totalitär, auch wenn sie philosophisch erstmal edel erscheint. Also totalitär weiß ich nicht, kann sie dazu werden, aber autoritär ist sie mindestens mal. Mhm. Nun, Platons Utopie ist nicht nur theoretisch problematisch, sondern eben auch in der Praxis, weil sie ja zwangsläufig in Unterdrückung mündet und historisch betrachtet, es ist eine intellektuelle Vorlage für autoritäre Experimente in Europa, auch wenn Platon selbst nie die Möglichkeit hatte, sie umzusetzen, zum Glück. Oder vielleicht auch zum Pech für die, die danach kamen. Vielleicht hätte man davon lernen können. Wir kommen nochmal zum Unterschied geschlossene Gesellschaft und offene Gesellschaft. Übrigens, diesen Begriffe, geschlossene Gesellschaft und offene Gesellschaft, die hat er geklaut. Von Henri Bergson, den wir in diesem Jahr auch noch abhandeln werden. Der hat das als erstes genutzt, diese Begriffe. Nun, die geschlossene Gesellschaft ist logischerweise hierarchisch, unveränderlich, nach festen Mythen und metaphysischen Prinzipien geordnet. Kritik oder Reform ist kaum bis gar nicht möglich.
Und ganz wichtig, Herrschaft ist zentral.
Ja, absolut. Voll. Die offene Gesellschaft auf der anderen Seite, da kann man kritisch hinterfragen. Da gibt es Reformfähigkeit, da gibt es individuelle Freiheit und sie wird von demokratischen Institutionen geprägt. Und die Feinde dieser offenen Gesellschaft ist diese philosophische Absolutheit, die Herrschaft des Wissenden und der Wissenden, diese utopischen Staatsideen, Unterdrückung individueller Freiheit für irgendwelche komischen Wolkenkuckucksheime, würde Hannah Arendt sagen. Historische Verfallslehre natürlich, Rechtfertigung autoritärer Ordnung und natürlich auch Historizismus. Ne? Hm. Platon idealisiert eine Gesellschaft, die wie die Ideenwelt unveränderlich sein soll. Und diese Fixierung ist natürlich überhaupt nichts für Popper, weil er eben Wandel und Fehlerkorrektur für notwendige Bedingungen für Fortschritt hält. Und deswegen zieht er eben auch diese Parallele zwischen diesen späteren totalitären Systemen, also Faschismus und Stalinismus, und eben Platon. Weil diese Idealisierung der perfekten Ordnung muss zwangsläufig zur Unterdrückung führen. Und damit haben wir Platon erstmal und für heute sozusagen mehr oder weniger abgehandelt. Das ist das, was Popper zu Platon zu sagen hatte. Und wir kommen nun zu Band 2.
Genau, was haben wir bis hierhin gelernt? Popper hat gezeigt in Band 1, wie tief eigentlich die Gefahren statischer Gesellschaftsentwürfe sind, die er eben bei Platon nachzeichnet, ne? Gerade bei so großen Philosophen und so einflussreichen Denkern wie Platon, ganz gefährlich. Popper ist dabei provokativ, haben wir schon drüber gesprochen. Und er zwingt uns damit natürlich, unsere politischen Philosophien neu zu überdenken, also in der Zeit, in der er geschrieben hat, ganz besonders. Gesellschaft darf eben nicht schon fertig geplant sein, so wie er das bei Platon beschreibt, sondern Veränderung, Diskussion, Revision, was du gerade schon so schön zusammengefasst hast, das sind die Dinge, nach denen man streben muss. Mhm. Und das ist, was eine offene Gesellschaft ausmacht, eben nicht als Endzustand. Also auch eine offene Gesellschaft ist nicht etwas, was einfach bleibt, sondern es ist ein laufender Prozess. Da sind wir so wieder so ein bisschen bei dem Panterei, alles fließt, nur offener. Genau, damit kommen wir zu Band 2 und zu Hegel und Marx. Mhm.
Ja, du hast ja gerade gesagt, wütend, ne? Also ich versuche das jetzt mal so neutral wie möglich alles hier abzuhandeln. Also fair geht anders gegenüber Hegel. Da muss man schon ein bisschen ehrlich sein. Genau. Also den hat er wirklich gefressen.
Das war ja nicht der Plan.
Nee, das war nicht der Plan. Und man muss auch dazu sagen, Popper hat einen Großteil seiner Familie verloren. Im Zweiten Weltkrieg. Nicht wahr? Und der hat allen Grund, wütend gewesen zu sein. Nicht? Das ist sicherlich einer der Gründe. Hannah Arendt war es trotzdem nicht so. Camus war nicht betroffen, insofern vielleicht deswegen nicht, keine Ahnung. Aber der hat es schon knallen lassen, der Popper. Also das muss man schon sagen. Und vielleicht kommt dann auch noch dazu, dass er Schopenhauer gelesen hat und den auch schätzte. Durchaus. Nicht alles an ihm, aber vieles an ihm. Ja, und Schopenhauers Hegel-Kritik ist ja also das, da geht es ja richtig zur Sache. Ne? Also der war ja einer der Ersten, der gesagt hat, du willst ja gar nicht verstanden werden. So.
Das würde ich ihm allerdings auch vorwerfen, aber gut.
Ja, würde ich auch durchaus gelten lassen, diesen Vorwurf. Aber fangen wir mal an. Also zunächst einmal, Hegel gilt für Popper als einer der Schlüsseldenker des Historizismus. Also die Vorstellung, dass Geschichte nach unveränderlichen logischen Gesetzen verläuft. Ihr kennt doch bestimmt so die Hegel- Ja, diese Hegel-Dialektik, diese hegelsche Dialektik, dass sie diese, ja, der hat ja so eine geschlossene Dialektik entwickelt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sozusagen als logisch notwendige Folge verstand. Also alles, was geschieht, folgt einem, wie er es nannte, Weltgeist und hat eine vorbestimmte Notwendigkeit. Und das ist natürlich, klar, Historizismus. Ne? Die Idee, dass es in der Geschichte unveränderliche Gesetze gibt, nach denen Gesellschaften sich zwangsläufig entwickeln. Das werden wir bei Marx auch nochmal wieder hören. Hegel verkörpert nun diesen Ansatz besonders stark, indem er die Geschichte als Fortschreiten des Weltgeistes interpretiert. Hegel legitimiert quasi also intellektuell die bestehende Herrschaft. Wenn alles notwendig ist, kann man die Gegenwart nicht kritisieren. Freiheit und Reform erscheinen überflüssig oder gar falsch. Hegels Methode wird von Popper als obskur, und rhetorisch mächtig beschrieben, aber inhaltlich gefährlich. Sie erlaubt keine offene Kritik an Staat und Gesellschaft. Sie verführt dazu, politische Macht mit historischer Notwendigkeit zu rechtfertigen. Und wie Platon, so sucht auch Hegel nach Ordnung und ewiger Wahrheit. Diesmal allerdings im historischen Prozess. Beide Denker neigen zur Rechtfertigung von geschlossenen autoritären Systemen. Und da gibt es so eine teleologische Geschichtsauffassung bei Hegel. Hegel sah Geschichte als Fortschreiten des schon erwähnten Weltgeistes. Also so ein Geist, der sich in der Welt entfaltet, könnte man sagen. Ereignisse sind also nicht zufällig, sondern notwendige Etappen eines vorbestimmten Prozesses. Die Menschen werden als Teil dieses historischen Prozesses betrachtet. Individuelle Freiheit wird somit relativiert. Wenn Geschichte notwendig ist, dann wird die Gegenwart zur Rechtfertigung von Herrschaft genutzt. Der Staat ist natürlich mal wieder die höchste Instanz. Hegel sieht den Staat als Verwirklichung des Weltgeistes in der materiellen Welt. Also auch hier wieder so ein bisschen Mystik, ne? Mhm. Und dies sei die intellektuelle Grundlage für totalitäre Herrschaft, sagt Popper, weil Kritik am Staat erscheint als Widerstand gegen die Notwendigkeit der Geschichte. Und das hat natürlich Konsequenzen. Die offene Gesellschaft wird durch Hegels Philosophie bedroht, weil sie den Staat und die herrschende Ordnung als unveränderlich erscheinen lässt. Und natürlich, historische Notwendigkeit ersetzt die kritische Prüfung von Institutionen und eigentlich auch von allem anderen. Und das ist halt für für Popper ja das Schlimmste eigentlich. So. Und deswegen hat er Hegel nach allen Regeln der Kunst, ja, ich möchte mal sagen, ich nenne es jetzt mal positiv, auseinandergenommen. Ihr kennt doch alle dieses These, Antithese, Synthese. Mhm. Und wenn man das auf die Geschichte überträgt, und das hat er natürlich gemacht, die ist an sich schon Quatsch, weil das so nicht funktioniert in diesen absoluten Kategorien. Das geht nicht. Aber wenn du das auch noch auf die Geschichte überträgst, dann ist das genauso ein Quatsch, wie als wenn du das auf die Evolution überträgst. Weil es in beiden Fällen Unsinn ist. Und gefährlich ist, wenn man so denkt. Da kam dann zum einen eben dieser Historizismus dabei raus, bei Hegel. Und bei diesen ganzen Sozialdarwinisten und überhaupt auch Darwinisten, also ich meine jetzt nicht Darwin selber, sondern das, was danach kam, kam dann so eine Art, naja, so eine Art Göttlichkeitsgefühl in den Menschen auf. Wir müssen nur den und den oder die und den zusammenwurschteln, dann kommt da was ganz Tolles raus und irgendwann sind wir, weiß ich nicht, sind wir alle 3 Meter groß, 4 Meter breit und sind alle ganz klug und, ne, du verstehst. Mhm. Das ist natürlich schlecht, um es mal sehr wohlwollend zu formulieren. Nun, diese ganzen Ideen, dieser Historizismus, dass sozusagen alles einer Reihe und Folge folgen muss, sozusagen, dass alles vorbestimmt ist, das hat natürlich das 20. Jahrhundert enorm geprägt. Diese ganzen Ideen, das ist ja quasi auch so ein Schicksalsgedöns wieder. Im Grunde genommen ist man damit ja ganz weit hinter die Aufklärung zurückgefallen. Wenn man so will. Und damit kommen wir jetzt mal, um nicht zu sehr nur mit uns mit Hegel zu beschäftigen. Und wie gesagt, wir können hier nur an der Oberfläche kratzen. Zu Marx, der Hegel ja, wie er selber sagt, auf den Kopf gestellt hat. Und leider hat er aber auch sehr viel von ihm übernommen. Und auch von Platon, muss man ehrlich sagen. Weil ähnlich wie Hegel geht es auch hier um Determinismus. Also um eine deterministische Sicht auf die Geschichte, die die Freiheit des Einzelnen einschränkt und autoritäre Tendenzen begünstigt. Zunächst einmal muss man sagen, genau wie Camus, es gibt sowieso viele Gemeinsamkeiten zwischen diesem Werk und Menschen der Revolte, stelle ich immer wieder fest. Ja. Außer, dass Camus sehr viel neutraler war. Nicht so wütend. Genauso also wie bei Camus sagt Popper, ja, also Marx hat ja zumindest das Gute gewollt, sozusagen. Er wollte den Menschen ja eigentlich was Gutes tun. Das Problem ist nur, er wollte den Menschen was Gutes tun. Er hatte recht. Und das Ding ist ganz einfach, er wollte seine partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich verabsolutieren. Und das hat er auch gemacht. Ne? Also Camus hat ja gesagt, ja gut, Marx war immerhin ein Empörter. Der wollte ja niemanden umbringen oder irgendwie so. Der wollte hier mal ein bisschen unterdrücken und da mal ein bisschen unterdrücken für die gute Sache. Ne? So ungefähr. Also am Ende steht ja das Paradies bei Marx, so ein bisschen jedenfalls. Also der wollte ja an sich den Menschen erstmal nichts Böses. Er hat aber damit was Böses geschaffen, weil er eben die Idee, den Menschen was Gutes zu tun, ist ja erstmal super. Er ist nur leider falsch abgebogen und zwar gehörig. Nun gut, fangen wir mal an. Wir haben es hier auch mit historischem Materialismus zu tun. Also Marx interpretiert Geschichte als Produkt ökonomischer Strukturen. Produktionsverhältnisse bestimmen also gesellschaftliche Entwicklungen. Gesellschaftlicher Wandel folgt nach Marx aus Gesetzmäßigkeiten des Klassenkampfes. Marx hat historische Ereignisse als unvermeidlich dargestellt. Ja, da sind wir wieder. Der Kapitalismus muss zum Sozialismus führen. Klassenkampf ist unvermeidbar. Und das ähnelt natürlich Hegels Notwendigkeit des Weltgeistes, nur dass Marx eben die Basis in den ökonomischen Prozessen sieht. Und es fehlt auch die Wissenschaftlichkeit, sagt Popper, weil Marx hat seine Theorie natürlich dogmatisch behandelt, indem er, wie ich schon gesagt habe, seine partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich verabsolutiert hat. Prognosen, wie zum Beispiel die unausweichliche Revolution des Proletariats, wurden nie empirisch gesichert oder irgendwie der Kritik ausgesetzt, sondern als historische Gesetzmäßigkeit einfach behauptet. Und Marx hat natürlich die Vision einer klassenlosen Gesellschaft, also so eine Art Utopie, die ähnliche Gefahren birgt wie Platons Idealstaat, weil es ja auch wieder ein Idealstaat ist. Es ist ein starres Ziel, was die offene Diskussion und die Reform ersetzt. Die Gesellschaft wird auf ein vermeintlich richtiges Ende hingelenkt, unabhängig von den Menschen in der Gegenwart. Das hat ja Camus auch ganz stark betont, dass wir im Grunde genommen die Menschen in der Jetztzeit opfern für irgendwelche Menschen in der Zukunft, die es noch gar nicht gibt. Nicht wahr?
Ja, ja. Hier hat man wieder die gleichen Merkmale, die wir wahrnehmen können. Und ich glaube, das ist wichtig, da so ein bisschen den Blick zu schulen, weil ja heutzutage auch viele Leute rumrennen mit ihren Utopien und ihren geschlossenen Weltbildern. Wenn dieses Ziel, was erreicht werden soll, wenn es dann erreicht ist, so bleiben soll, genau so, dann kann man eigentlich schon mal genauer hingucken und sich denken, das klingt nach einer geschlossenen Gesellschaft. Denn so schön die Freiheit des Proletariats sein mag, vielleicht wollen wir es dabei ja nicht belassen. Aber die Möglichkeit gab es dann überhaupt nicht mehr. Also die gab es ideologisch überhaupt nicht.
Ja, es wäre ja schön, wenn es eine Freiheit des Proletariats geben würde. Auch die gab es ja nicht. Es gab ja nur eine Herrschaft des Proletariats.
Ja, genau. Hm? Nicht nur ist das nicht so eingetroffen, sondern es ließ einfach keine andere Idee zu. Und das ist immer schlecht, egal wie schön die Utopie sich klingt.
Ja.
Schwierig.
Ja, also während Hegel nun also den Weltgeist in abstrakte Kraft einsetzt, verlegt Marx die Notwendigkeit auf materielle Bedingungen. Ne? Also da, wo Hegel noch so ein bisschen, sagen wir mal, transzendenten Wolkenkuckucksheim, würde Hannah Arendt sagen, hat, da ist Marx halt in der Immanenz und klöppelt sich da seine Sachen zurecht. Und das ist halt der gleiche Mechanismus, nämlich so eine deterministische Ordnung, und die rechtfertigt natürlich autoritäre Eingriffe. Das hat Camus ganz schön auseinandergenommen, das hatten wir auch schon bei Camus. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Geschichtsprophezeiung bei Marx, also diese zentrale Vorhersage. Marx prognostizierte ja den unausweichlichen Zusammenbruch des Kapitalismus und die Revolution des Proletariats. Und daraus soll ja dann die klassenlose Gesellschaft entstehen. Aber die Geschichte verläuft nun mal nicht deterministisch. Vorhersagen wie die von Marx sind spekulativ. Gesellschaften verändern sich durch menschenbedingte Entscheidungen, nicht durch unvermeidliche Gesetzmäßigkeiten.
Ja, dann könnten wir uns ja zurücklehnen. Das ist das alte Thema.
Genau. Marx' Theorie erzeugt aber nun den Drang, die Prophezeiung zu erfüllen. Und dies kann zu autoritärem Handeln führen, weil Revolution und politische Maßnahmen werden als historisch notwendig betrachtet und nicht als Entscheidungen, die hinterfragt werden dürfen. Klar. Und diese Geschichtsprophezeiung von Marx wohnt eben genau wie bei Platon. Das ist genau dieses Ideal der klassenlosen Gesellschaft, wird über die Freiheit des Einzelnen gestellt. Das heißt, die Realität wird der Utopie untergeordnet, statt sie kritisch zu prüfen. Nicht? Das hat eben Camus wiederum sehr schön formuliert, finde ich, indem er nämlich gesagt hat, naja Leute, also wenn ihr eine Idee über die Menschen stellt, dann gute Nacht, Marie. Das ist nicht gut. Keine Idee ist wichtiger als Menschen. So, das geht nicht. Du kannst Ideen nicht über die Menschen stellen. Das ist dann dieses, wo ich dann eben bei der Menschen der Revolte, der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Zweck an sich. Und das geht nicht zusammen mit so einer Utopie, mit dieser Prophezeiung und all diesem ganzen Gedöns. Das funktioniert nicht, weil er ist dann Mittel zum Zweck. Mhm. In dem Moment. Ganz genau das ist er nämlich. Dann.
Ja, an dieser Stelle fände ich es interessant, nochmal kurz über Historizität zu sprechen, um das abzugrenzen von, du hast ein paar Wörter benutzt, Prophezeiung, Prognose, dass Popper ja nicht sagt, wir dürfen nicht mehr neue Ideen entwerfen, auch nicht neue Utopien entwerfen oder irgendwie Thesen aufstellen, ganz im Gegenteil. Aber der zentrale Unterschied ist, ob man die hinterfragt und wieder verwerfen darf und überhaupt kann oder nicht. Das heißt also, dass Geschichte irgendwelchen Regeln folgt, also meinetwegen, die können wir untersuchen, wir können die empirisch untersuchen, wir können die beschreiben, wir können Dinge, die sich in der Geschichte wiederholen, beschreiben, aber dieser Glaube, dass wenn man das eine sieht, also quasi die These sieht, dass die Antithese und diese These dann auch passieren müssen, das ist das Problem. Ich hoffe, das ist rübergekommen, dass das gemeint ist, dass natürlich es sichtbare Muster oder erkennbare Muster gibt. Aber der Glaube, dass man deswegen abschließend beschreiben könnte, was in der Zukunft kommt und auch im Grunde keine Entscheidungsgewalt mehr hat, irgendwas daran zu ändern, das ist das Problematische.
Genau. Das Problematische ist nicht das, was war, sondern das, was kommt.
Ja.
Also, dass das eben festgezurrt wird, dass die Zukunft geschlossen wird.
Ja.
Das ist das Problem. Genau. Und dann werft er ihm halt vor, und das ist ja auch klar, es gibt halt auch keine empirische Basis für diesen ganzen Kram, weil viele historische Entwicklungen widersprechen Marx' Vorhersagen auch schlicht und ergreifend. Muss man einfach sagen. Und da hat Popper recht. Also diese ganzen historischen Vorhersagen sind in der Realität oft nicht eingetreten. Es gibt da eine Diskrepanz, weil viele Gesellschaften entwickelten sich nun mal anders, als Marx das prognostiziert hat. Weil Revolutionen nun mal nicht unvermeidlich verliefen. Und der Kapitalismus hat ein leicht bisschen länger überlebt, als Marx sich das vorgestellt hat. Das hat Marx zusammen mit dem Christentum. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und die Arbeiterklasse wurde nun mal nicht automatisch revolutionär, wie er dachte. Und das hat natürlich Folgen für diese Theorie. Marxisten ignorieren oft die Realität oder deuten sie um, um die Theorie zu retten. Ist nachvollziehbar. Ne, das ist also menschlich total nachvollziehbar, ist aber eben auch wieder gefährlich. Und das zeigt halt, dass dogmatische Systeme unflexibel sind und die Realität zu sehr an der Ideologie angepasst werden soll. Das ist halt das eine der ganz vielen Probleme, die das mit sich bringt. Und das ist natürlich eine Gefahr für die offene Gesellschaft. Weil wenn die Prophezeiung als Gesetz behandelt wird, ja, dann rechtfertigt sie autoritäres Handeln. Camus würde sagen, den Mord. Nicht wahr? Revolutionen werden plötzlich notwendig. Abweichende Meinungen gelten als Hindernis des historischen Fortschritts. Freiheit und kritisches Denken werden untergeordnet und so weiter und so fort. Hatten wir bei Camus alles schon.
Ja, damit kannst du alles rechtfertigen. Gewalt legitimiert. Ja, genau.
Ja. Jeden Mist kannst du damit legitimieren. Ja. Und dann das Proletariat. Marx stilisiert ja diese Arbeiterklasse zu einem Subjekt des historischen Prozesses. Weil ihr Schicksal sei vorbestimmt. Weil die sollen ja den Kapitalismus stürzen und die klassenlose Gesellschaft errichten. Das Lustige ist, dass viele Sozialisten sich plötzlich alle als Arbeiter sehen. Das sind meistens irgendwelche Leute, die mal irgendwann mal studiert haben, was ganz witzig ist. Ich finde sowas sehr drollig, was sich alles plötzlich als Arbeiter so sieht. Aber gut, lassen wir das. Da sind wir wieder bei diesem, diesem Umdichten und alles sich zurechtbiegen und so, ne, das mal um die Theorie zu retten. Weil der eigentliche Arbeiter, der kennt diese Theorie ja gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Wer liest denn Marx, wenn er am Fließband steht? Es gibt's bestimmt. 100 Pro, aber nicht so oft. Und für die hat Marx das auch gar nicht geschrieben. Weil die sollten das ja einfach nur machen. Und es besteht natürlich auch die Gefahr der Idealisierung. Weil diese Sicht von Marx untergräbt natürlich die individuelle Freiheit der Arbeiter. Wenn die plötzlich irgendwie eine Aufgabe haben und nur diese Aufgabe und dafür vorgesehen sind, irgendwelche historischen Prozesse durchzuführen. Menschen werden zu Werkzeugen. Nicht wahr? Die zu so einer Art historischen Mission werden. Also nicht zu freien und kritischen Individuen, sondern zu so einer Masse einfach nur noch. Also sie werden Mittel zum Zweck. Ganz einfach. Und wenn das Proletariat als unvermeidlich revolutionär gilt, dann rechtfertigt dies natürlich auch Zwangsmaßnahmen, um das historische Ziel zu erreichen. Naja, komm, also fürs Paradies muss man auch mal, also da muss man auch mal. Ja. Ne? Mal hier ein bisschen und da ein bisschen und dort auch ein bisschen. Und kritische Stimmen innerhalb der Bewegung gelten dann natürlich als Verrat oder Hindernis. Das sind dann so Konterrevolutionäre und also Leute werden die gerne genannt. Übrigens bis heute ist alles sehr spannend.
Das stimmt.
Und ähnlich wie Platon die Philosophen ja als Herrscher des Staates einsetzt, werden bei Marx die sogenannten bewussten Vertreter des Proletariats als privilegierte Akteure betrachtet. Auch sehr spannend. Freiheit wird also der Ideologie geopfert. Und da sagt Popper natürlich, also historische Gesetze, egal ob metaphysisch bei Platon und Hegel oder ökonomisch bei Marx, dürfen nicht zur Rechtfertigung von Unterdrückung dienen. Offene Gesellschaften benötigen natürlich stattdessen kritische Kontrolle, Transparenz und Diskussion. Klar. Was mir bei Marx immer wieder auffällt, er scheint sich sehr inspiriert haben zu lassen von der Bibel. Wenn man sich mal die Offenbarung anguckt und das, was Marx so sagt, ja, also am Ende. Es gibt nicht wenige, die sagen, Marx war der größte Protestant nach Luther. Tatsächlich.
Ja, die Parallelen.
Ja. Das sind erkennbar. Durchaus. Auch dieses Apokalyptische und so, ne? Das hat so. Genau. Und nun müssen wir natürlich mal darüber reden, was will Popper denn eigentlich? Die ganze Zeit kritisiert er nur rum und meckert. Das können ja viele. Mhm. Und er sagt nun uns, wie er sich das vorstellt. Er sagt, Gesellschaften lassen sich zwar analysieren, aber eben nicht vorhersagen. Das heißt, seiner Meinung nach muss die Soziologie zum Beispiel kritisch und empirisch arbeiten. Das heißt, Prognosen bleiben hypothetisch. Das ist wie mit dem Wetter. Das kann man prognostizieren, aber es ist immer hypothetisch. Weil es kann sein, dass du voraussagst, es wird morgen regnen. Und das Wetter sagt, Effenberg, nö, scheint die Sonne.
Für die Jüngeren unter euch, Effenberg
ja.
heißt Mittelfingerzeige.
Genau. Ja. Mhm. Korrekt. Ja. So. Deterministische Theorien wie bei Hegel und Marx verleiten dazu, politische Maßnahmen als notwendig erscheinen zu lassen. Solche Ansätze untergraben übrigens nicht nur die Freiheit und die Verantwortung des Einzelnen, sondern diese ganzen deterministischen Geschichten, da werden wir große Schwierigkeiten mit unserem Rechtssystem kriegen. Mhm. Weil alles vorgesehen ist, ja dann gute Nacht, Marie, dann kannst du ja niemanden mehr verurteilen. Aber das nur so am Rande. Ja? Soziologie darf sich also nicht zur Rechtfertigung politischer Ziele missbrauchen lassen und darf dazu auch nicht missbraucht werden. Wissenschaftliche Erkenntnis soll offen, prüfbar und jetzt kommen wir zu einem Wort, was Popper sehr gerne nicht nur genutzt hat, sondern in die Welt geklöppelt hat, falsifizierbar sein. Also überprüfbar sein. Das ist der Kern dieser Methodik. Marxistische und hegelsche Geschichtsphilosophie sind problematisch, weil sie deterministische Gesetzesmäßigkeiten postulieren. Theorien sind als Werkzeuge und nicht als Dogmen zu verstehen. So. Das heißt also, wenn wir kritisch sind und die offenen Gesellschaften unterstützen, dann brauchen wir Diskussionen, Reformen und Fehlerkorrektur. Und genau das gefährden diese deterministischen Modelle, weil sie die Autonomie der Menschen gefährden und die Möglichkeit, gesellschaftlich auf Probleme zu reagieren einfach.
Ganz genau, weil wir noch nicht wissen, was kommt.
Genau.
Was für Probleme in der Zukunft kommen, was für gute Ideen in der Zukunft kommen, die vielleicht wir einfach auch mit übernehmen wollen. Ja, völlig richtig. Also Fehler korrigieren, demokratische Diskussion und institutioneller Wandel müssen möglich sein. Und dazu gehört dann natürlich, finde ich, das ist so ein bisschen für mich der Kern von dem Ganzen, wir müssen aushalten können, dass wir nicht wissen, was kommen wird.
Ja, da sind wir wieder bei Camus.
Genau, wirklich, ne? Das ist das Absurde. Es ist aber auch einfach, ich glaube, wenn man da einmal tief drin steckt in diesem Weltbild, ist es eigentlich total entlastend zu verstehen, dass es absurd ist und dass es offen ist und dass es gut ist, dass wir nicht wissen, was kommt.
Ja.
Dass wir das mitgestalten können.
Ja. Menschen wollen aber gerne Sicherheit.
Ja, genau. Für mich ist Sicherheit die zum Beispiel Dinge wie Fähigkeiten, Dinge wie ein System, was auf Veränderungen reagieren kann. Ja, also wenn ich ein tolles Kastensystem habe und es gibt mir schöne Sicherheit, aber dann kommt, keine Ahnung, irgendeine Veränderung in der Welt, die macht, dass, sagen wir mal, alle Philosophen an einer Krankheit sterben. Ja schön, das machen wir jetzt mit unserem Kastensystem. Keiner herrscht mehr, keiner verteilt mehr das Geld. Ich fühle mich persönlich, natürlich auch erst nachdem ich diese vielen wichtigen Ideen der vielen tausend Jahre, über die wir sprechen, halbwegs verstehen durfte oder zumindest einmal lesen durfte, fühle mich sicherer in einem System, was reagieren kann auf neue Dinge, was sich immer wieder selbst korrigiert, als in einem, was so tut, als wüsste es schon alles dabei. Ich meine, wir müssen uns ja nur die letzten paar Jahrzehnte angucken. Wie viele Dinge sind passiert, die niemand vorhersehen konnte?
Genau.
Wir hätten darauf nicht reagieren können und wir hätten so viel schlimmere Dinge erlebt, wenn wir nicht schon so relativ flexibel gewesen wären, wie wir es waren. Hätten wir es sicherlich noch besser machen können. Aber ja, wir wollen immer Perfektion. Ich weiß noch nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, also es war noch nie irgendwo irgendwas perfekt. Außer Mathematik.
Ja. Aber die Menschen streben nun mal nach diesem Punkt.
Ja.
Das ist schwierig. Du sagst, du fühlst dich so sicherer. Aber die meisten Menschen fühlen sich halt sicherer, wenn da irgendwo jemand ist oder was ist, wem sie oder was sie hinterherlaufen können. Das ist ganz oft so. Das können viele Menschen nicht aushalten. Und ich bin der Letzte, der ihnen das vorwirft. Das ist so weit und so lange in Ordnung, solange man zum Beispiel theistisch unterwegs ist, aber eben nicht fundamentalistisch unterwegs ist. Solange ist alles super. Ich verstehe die Menschen. Ich verstehe, dass sie das brauchen. Dass es für viele Menschen eben keine Befreiung ist, sondern ein Aussetzen. Oder dass sie sich Dingen ausgesetzt fühlen, mit denen sie nicht klarkommen. Das ist denen, sie wollen es so nicht. Sie können es nicht. Sie gehen kaputt dabei. Ja. So, das kann ich verstehen. Man darf es nur nicht, man darf es halt nicht fundamentalistisch sehen. Man darf es nicht historizistisch sehen. Man darf es nicht ideologisch sehen. So, nicht wahr? Wenn man Marx liest und sagt, okay, der ist aber böse falsch abgebogen. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage. Aber es gibt ja auch ein, zwei Dinge, die er richtig beobachtet hat. Das Problem ist nur, das ist halt auch lange her. Das muss man halt auch auf die heutige Zeit dann umsetzen. Ich sage ja nicht, Marx hat falsch beobachtet. Das hat ja auch Popper nicht gesagt. Popper hat ja nicht gesagt, hier, Marx, der ist hier aber voll der doofe Typ oder so. Gar nicht, überhaupt nicht. Er sagt nur, er ist falsch abgebogen. Und das, was er eben prophezeit hat und was er da, seine Ideen sind deswegen so schlimm, weil er nichts zugelassen hat, weil er einfach diese Idee als die Wahrheit, TM, verstanden hat. Das macht das Ganze so gefährlich. Wie so viele Leute, die ihre Wahrheit gefunden haben. So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier eine Idee, und das ist ja das, was Popper sagt, wollen wir mal darüber reden? Was meint ihr denn so? Das ist ja nicht passiert bei Marx, schlicht und ergreifend. Weil er eben seine partikulare Erkenntniswelt, das, was er erkannt hat, das hat er zum Weltsein an sich verabsolutiert. Und somit die Menschen vom Zweck an sich zum Mittel zum Zweck gemacht. Also in seiner Ideenwelt, die er da so hatte. Wie dem auch immer sei, wir leben in einer Zeit, die uns nicht sicher macht vor solchen Sachen. Das können wir ja an allen Ecken und Kanten gerade feststellen. Popper hat mal in einem Interview gesagt, es kann sein, dass die Menschen deswegen manchmal so zu solchen Dingen neigen, weil sie selbst nicht mehr erlebt haben, wie schlimm sowas ist oder sein kann. Mhm. Und desto weiter etwas weg ist, desto harmloser wirkt es irgendwann einmal. Und desto mehr denkt man, ach naja, war ja auch nicht alles schlecht. So. Um das jetzt mal ganz flapsig zu formulieren. Er hat mal gesagt, warten Sie mal ab. Das war so kurz nach der Einheit. Warten Sie mal ab, in 10 Jahren haben die Leute alle vergessen, in welchem, ich sag jetzt mal, Schweinesystem die gelebt haben. Dann haben die das vergessen und dann leben diese ganzen Schwachsinnigkeiten wieder auf. Ja.
Ja, die These lässt sich leider dann nicht falsifizieren letztendlich. Wurde nicht falsifiziert.
Ja, genau.
Können, ja.
Da war er sehr weise wieder, leider. Ich wünschte, er hätte sich geehrt. Also wir wissen nun viele politische Systeme, Platon, Hegel, Marx, es gibt auch noch andere, nicht dass nur die drei. Ne? Camus ist da ja auch noch so ein bisschen weiter, fasst das Ganze auch noch so ein bisschen weiter, weil er auch noch auf die Französische Revolution eingeht und all solche Geschichten. Das macht hier zum Beispiel Popper gar nicht, aber egal. Diese ganzen politischen Systeme beruhen nun mal auf der Vorstellung, dass Geschichte oder Wahrheit vorbestimmt ist. Kritik wird unterdrückt, weil sie als Bedrohung der notwendigen Ordnung erscheint, schlicht und ergreifend. Und es ist eben Angst vor Unsicherheit und vor Veränderung auch ganz oft. Menschen neigen dazu, starre Systeme zu akzeptieren, um Orientierung zu gewinnen. Ja? Idealisierung von Macht und Hierarchie, das kennen wir doch. Autoritäre Strukturen erscheinen attraktiv, weil sie Stabilität versprechen. Da muss ein Macher ran. Da muss man einer auf den Tisch hauen. Das ist, siehst du schon alleine im Fußball. Ja, da fehlen irgendwie die Leader. Fehlen da. Genau, da fehlt der Leader. Der Leitwolf. So, da ist das schon alles innen drin angelegt. Camus hat mal gesagt, ich habe alles, was ich über Moral gelernt habe, im Fußball gelernt. Da ist auch was dran. Ja? Ideologien postulieren nun mal unveränderliche Wahrheiten. und die führen zwangsläufig irgendwann mal zur Unterdrückung und Gewalt, es sei denn, man ist wirklich wie in der Religion so klug und sagt bis hierhin und nicht weiter, ich bin Theist, aber ich mache diesen ganzen Blödsinn nicht mit. Aber wir können zum Beispiel klar sagen, in der Kirche wird die Wahrheit gepredigt. Da kommt, ne, die ist nun mal auch unveränderlich. Da ändert sich auch
morgen. Ja, die ändert sich alle paar hundert Jahre mal. Aber
nee, da ändert sich gar nichts.
Die ist unveränderlich.
Was soll sich da ändern? Du stehst auf und wenn du glaubst und kommst ins Paradies. Nicht böse gemeint, liebe Christen, ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja.
So, ja. Das hat sich ja in den letzten 2000 Jahren nicht geändert. Das ist ja das Programm. Was zum Beispiel, jetzt, weil ich das Christentum auch am besten kenne nun, im Christentum postuliert wird. Wenn du stirbst und aber geglaubt hast, dann stehst du wieder auf. Die Wiederauferstehung. So. Und dann kommst du ins Paradies. Interessanterweise sind da auch alle glücklich. So, klar, sonst wäre es ja nicht das Paradies. So, ne?
Und zwar für immer. Das ist ein Endpunkt.
Ja, richtig, genau. Nur das ist eben glücklicherweise für das Christentum, zum Glück ist für das Christentum, in der Transzendenz. Also etwas, wo man sowieso nicht beweisen kann, dass es das jemals geben wird. Das ist gut für die. Schlecht ist das für diese ganzen, wie heißen diese ganzen Sekten? Es gibt so diese Apokalyptiker, diese ganzen, also Zeugen Jehovas gehören dazu. Die immer von Armageddon reden und solche Sachen. Dass es jetzt bald zu Ende gehen würde. Nun aber jetzt endgültig. Ja, jetzt
schwierig,
aber.
Wenn man dann immer Daten verkündet und dann doch wieder nichts passiert.
Das ist schwierig, genau. Also so blöd war die katholische Kirche bis jetzt zum Beispiel nicht. Und die evangelische auch nicht. Ja, die lassen das auf. Ja, sind nicht doof.
Unergrenzbar.
Genau. Richtig. Nun, also, ne, nochmal, also ich sage nicht, dass Kirchen doof sind oder unwichtig sind. Ich erlebe immer mehr Leute, auch Leute, die studiert haben, WissenschaftlerInnen, die sagen ja aber ganz ehrlich, wenn jetzt, ich erlebe immer mehr in meinem Umfeld, dass Menschen sterben und niemand irgendwas anbietet außer die Kirche, nämlich Gemeinschaft, aufgehoben sein und eben Hilfe, mir Hilfe leistet, so. Mich begleitet dabei. Sehe ich alles. Kann ich alles nachvollziehen. Alles gut.
Ja.
Ist alles in Ordnung. Gemeinschaft ist wichtig für Leute. Es ist auch völlig egal, ob du in die Kirche gehst oder zum Fußball. Ja, wirklich. Menschen brauchen Menschen. Oder wie sagte Kreisky, Menschen brauchen Liebe. So, Gemeinschaft halt. Nun gut. Also Dogmatismus wird zur Gefahr, da sind wir dann beim Thema, weil er die Diskussion und die Korrektur natürlich von Fehlern ausschließt. Und das ist es eben. Solange man Theist ist und nicht in den Dogmatismus rein verfällt, ist ja alles gut.
Ganz genau. Kritikfähigkeit, Pluralität, Experimentierfreude sogar. Ja. Das geht alles auch als Christ. Wunderbar.
Absolut. Absolut.
Oder ich kenne religiöser Mensch.
Ja. Total kluge, fantastische Christen. So ist es nicht. Also, ob man Arschloch ist oder nicht, hängt nicht davon ab, ob man atheistisch ist oder nicht. So viel kann ich sagen. Also,
nee.
Nun gut. Also totalitäre Systeme entstehen, wenn gesellschaftliche Prozesse als gesetzmäßig und unvermeidlich betrachtet werden. Kritische Vernunft wird ersetzt durch Loyalität gegenüber eines abstrakten Ideals oder einer historischen Notwendigkeit. Und deswegen fordert Popper, die Vernunft zu verteidigen. Diskussion, Kritik und empirische Prüfung sind unerlässlich. Freiheit ist nicht selbstverständlich. Sie muss aktiv durch Bildung, Transparenz und institutionelle Strukturen geschützt werden. Individuelle Freiheit. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu äußern und sein Leben zu gestalten. Institutionen, Gesetze und Machtstrukturen müssen natürlich offen hinterfragt werden können. Und Gesellschaften müssen in der Lage sein, Fehler zu korrigieren und sich an neue Erkenntnisse anzupassen. Und Demokratie ist das Mittel, um Machtkontrolle zu gewährleisten, ohne Dogmen zu akzeptieren. Denn das Witzige und das Tolle an der Demokratie ist ja nicht, dass man Leute wählen kann, sondern dass man Leute abwählen kann.
Ja.
Das ist das Wesen. Dass die eben nicht für immer da oben rumwurschteln.
Ganz genau. Da ist nie der Anspruch, dass die da irgendwie perfekte Entscheidungen treffen und dass alles toll ist, sondern nur, dass wir die schlechten Sachen auch wieder rückgängig machen können.
Richtig.
Und so laufen, lernen und besser
machen. Lernen, genau. Und wir nie zum Ende kommen, weil man, wie Hannah Arendt schon so schön sagte, im Politischen nicht herstellen kann. Also will sagen, man kann es nicht abschließen. Nur eine Gitarre kannst du herstellen. Die ist dann fertig. Oder ein Lied kannst du fertig klöppeln. Ein Mikrofon, in das wir hier gerade reinquatschen. Diese Sendung wird irgendwann mal fertig sein. Aber Politik ist nicht fertig. Es gibt keinen Endpunkt in der Geschichte. Gibt es nicht. Es wird immer irgendwie weitergehen. Alleine deswegen ist das schon alles Quatsch. Naja, und natürlich brauchen wir rechtsstaatliche Prinzipien. Also, dass politische Entscheidungen überprüfbar sind, ist natürlich wichtig. Und im Gegensatz zu diesen ganzen deterministischen Ordnungen von Platons Utopie und Hegels Gedöns und diesem dogmatischen Marxismus eben, gibt es in der offenen Gesellschaft Pragmatismus und keine absoluten Wahrheiten. Interessanterweise war zum Beispiel Popper deswegen Agnostiker. Genau wie Camus. Aus den gleichen Gründen haben sie auch wieder eine Gemeinsamkeit. Weil sie die Wahrheit nicht in der Tasche haben wollte, das war ja Popper ganz wichtig, dass wir denen misstrauen, die die Wahrheit in der Tasche haben. Niemand hat die Wahrheit in der Tasche, laut Popper. Nicht? Das sind wir raten nur, hat er immer gesagt. Wir wissen gar nicht so viel. Weil es kein absolutes gibt für Popper so. Freiheit ist also wichtiger als Stabilität um jeden Preis. Reform und Kritik haben Vorrang vor starrer Ordnung. Und, das wusste Popper, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, die offenen Gesellschaften sind bedroht. Durch Ideologien, durch Autoritismus und durch Historizismus. Und deswegen brauchen wir eben diese Bildung, die allein aber nicht viel hilft. Wir brauchen kritisches Denken und wir brauchen offene Diskussionen. Und wir brauchen Schutzmechanismen, so wie das zum Beispiel gerade in der letzten Legislaturperiode noch die Ampel mit der jetzigen Regierung zusammen entschieden hat, indem sie das Bundesverfassungsgericht gestärkt hat, zum Beispiel. Solche Dinge. Aber das Ganze hat natürlich auch eine moralische Dimension, weil es gibt ja natürlich auch eine Verantwortung des Einzelnen und die ist natürlich zentral, weil Freiheit erfordert Mitwirkung, Verantwortung und Engagement. Also wird Camus begeistert. Ja? Ich revoltiere, also sind wir. Das halt. Mit der Verantwortung ist ihm ja ganz wichtig. Das ist ja für Camus das A und O. Dass man für sein Leben und sich selber Verantwortung übernimmt. Und zwar nicht im Sinne von Lindner, sondern im Sinne von Entscheidungen treffen. Politische Entscheidungen treffen. Nicht wahr? Und das kannst du halt nicht, wenn du irgendeiner Ideologie hinterherläufst oder irgendeinem Dogma hinterherläufst. Dann kannst du keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Dann wirst du eigene Entscheidungen getroffen. Dann hast du eigentlich philosophischen Selbstmord begangen, laut Camus.
Ja, sobald dir wichtiger ist, das zu machen, was die Gruppe dir sagt oder der Führer.
Wer auch immer.
Ja, auch immer, der Leader. Ja, genau. Obwohl du es eigentlich nicht für ganz richtig hältst,
genau.
Dann geht's abwärts.
So ist es. Also wir können festhalten, offene Gesellschaft ist kein Geschenk, sondern eben kontinuierlicher Prozess und der muss halt geschützt werden. Und das ist wichtiger denn je. Und da sind wir dann natürlich bei Hannah Arendt, die das natürlich noch ein bisschen mehr ausgemalt hat. Also ihre politische Theorie ist natürlich wesentlich ausführlicher und wesentlich, ich will nicht sagen wissenschaftlicher, aber essayistischer. Das ist schon eher ein philosophisches Werk auch, während dieses ja eher so ein bisschen. Popper hat das hier mal als, eigentlich ist das, hat er mal gesagt, ein Kriegsbuch. Also damit meint er, in der Zeit des Krieges entstanden. Also er wollte damit einfach in dem Moment was entgegensetzen, dem Ganzen, ne? Was da so passiert ist. Und das hat Arendt natürlich ganz anders nochmal formulieren können und ihre Ideen nochmal ganz anders formulieren können. Sie hätte ihm wahrscheinlich so einiges vorgeworfen hier in diesem Buch. Zu Recht vorgeworfen. Also so mit Emotionen hatte sie das ja nicht so. In solchen Sachen, das war ihr ja nun nicht so. Also Popper selber auch nicht. Aber in diesem Buch war er halt mal ein bisschen böse. Also böse im Sinne von wütend.
Ja,
nachvollziehbaren
Gründen.
Durchaus nachvollziehbar. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ich will damit nur sagen, und das ist meine Meinung und dazu stehe ich auch, die Kritik von Camus an Hegel ist die bessere. Ist einfach ein bisschen runtergefahren. Ja. Ein bisschen nicht so heiß sozusagen. Wollen wir mal so sagen. Und auch natürlich Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, über das wir in diesem Jahr auch schon gesprochen haben. Das ist natürlich mit seinen über 900 Seiten auch nochmal was ganz anderes, ne? Mhm. Weil Hannah Arendt
ging es ja. Das will ja auch was anderes sein.
Ja, genau. Sie will sagen, wie kam das eigentlich alles? Mhm. Ne, und er will ja hier nur sagen, was ist das Schlimme sozusagen? Was ist das, was uns alle bedroht? Mhm. Und Hannah Arendt wollte sagen, wie ist es dazu gekommen, dass wir so unterdrückt wurden? Dass es so schlimm gekommen ist mit den Menschen. Wo kommt das alles her so? Und auch sie hat da natürlich so ihre Theorien, klar, logisch, die sie dann aufstellt. Camus hat seine Theorien, er geht das Ganze ein bisschen breiter an, nicht so nur mit drei Leuten, sondern er zieht das Ganze ein bisschen breiter sozusagen, thematisch ein bisschen breiter aufgestellt. Ich würde sagen, alle drei Bücher sind sehr lesbar. Ja, dieses ist sicherlich am einfachsten zu lesen. So.
Ja, eben weil es nicht theoretisch ist, weil man nicht erst neue Definitionen von Begriffen lernen muss, sondern weil man ihm einfach folgen kann in seiner Schimpferei.
Genau. Muss man bei Camus auch nicht, aber Camus schreibt schon in seinem Stil, wie er so schreibt. Er schreibt auch sehr gut. Also diese ganzen Formulierungen, die er so hat, das ist schon sehr, sehr cool. Und überhaupt muss man sagen, dass Camus und Popper durchaus sehr, sehr viele sie treffen oft einander in ihren Argumenten. Also sie kommen da sehr oft zusammen. Und man hat ja Popper mal in seinem hohen Alter irgendwann mal zum Mythos des Sisyphos befragt und ihm dann dargelegt, was das denn so bedeuten würde und ob er damit einverstanden wäre. Und er sagte, damit wäre er sehr gut einverstanden, da könnte sich das sehr gut vorstellen. Also bitte. Da haben wir es doch. So kommt zusammen, was zusammengehört, sozusagen. Ja, was machen wir nun? Wie kriegen wir jetzt die Leute? Denn das ist ja jetzt die Frage. Wir können ja hier klug reden. Mhm. Was machen wir nun?
Hoffen, dass uns jemand zugehört hat.
Ja, gut.
Und aber weiter das hätten wir bei den anderen Büchern auch schon machen können. Stimmt. Ja, wir müssen wirklich jeden Tag darüber nachdenken. Und da muss man ja im Grunde auch im Alltag überall darüber nachdenken. Was ich hier tue, wofür ich mich entscheide, wie ich über Dinge rede, ganz besonders über politische Dinge rede, zielt das auf eine offene Gesellschaft, die lernt und sich entwickelt und reagiert und auf Diskussion und Kritik und Fehler machen, Experimenten beruht, hin? Oder zielt das auf eine fixe Idee hin, sehne ich mich, also auch diese Reflexion, sehne ich mich selbst eigentlich nach so einer festgelegten Paradieswelt, die sich dann nicht mehr ändert, wenn wir die irgendwann mal endlich erreicht haben? Dann müsste ich das vielleicht mal hinterfragen. Oder habe ich verstanden, dass die Welt nur besser wird, wenn wir lernen? Wenn wir zulassen, dass nicht alles perfekt sein kann?
Hört sich toll an, aber ich fürchte, die Leute, die das hier hören, wissen das alle schon.
Fürchte ich auch.
Ist halt Preaching to the Choir, was wir hier machen.
Das ist so häufig das Problem, ja.
Also,
dann bleibt uns nur die Ideen, die geschlossene Gesellschaft propagieren oder eine Form davon, immer und immer und immer wieder zu hinterfragen. Wenn die das selbst nicht wollen, dann machen wir das. Dann kritisieren wir die, dann diskutieren wir über sie, dann versuchen wir sie mit neuen Ideen zu infizieren, die Teile davon ändern.
Ja, aber bleibt uns nichts. Ich weiß nicht, wie kriegen wir denn die Leute davon überzeugt, dass die offene Gesellschaft eine coole Sache ist, eine tolle Idee? Also, weil uns hören hier Leute zu, die das alles schon wissen.
Ja.
Oh. Wo gehen wir hin? Gehen wir in die Parteien, gehen wir in die Gesellschaften, was machen wir?
Ey, überall hin. Ey, wirklich überall. Ich verstehe auch nicht, warum wir uns immer nach dieser Sicherheit sehen, weil ich mir denke, jedes Baby, überleg dir mal bitte ein Baby, das sitzt da in seiner Welt, was macht das? Das experimentiert, das macht Fehler, das lernt aus seinen Fehlern. Irgendwann kann es sprechen, dann redet es über seine Fehler. Je vielfältiger seine Umwelt ist, umso schlauer und schneller entwickelt es sich irgendwie weiter. Also was willst du denn noch haben? Wir haben das alle durchgemacht. Jeden Tag. Warum sehen wir uns nach dieser absoluten Sicherheit, die noch nie da war, sein wird oder die uns jemals irgendwas gebracht haben könnte, weil wir sie ja noch nie erlebt haben? Schaut euch um in der Welt und schaut, wie sehr wir davon profitieren, Ja, ich verhält es nicht. Was können wir konkret machen? Immer wieder drauf pochen, immer wieder reflektieren und allen Leuten beibringen, warum das so ist. Und dass sie das selbst auch den ganzen Tag machen.
Tja.
Das ist wirklich, das macht mich so, ja, ich weiß nicht. Ein
ja,
bisschen verzweifelt auch, weil ich es wirklich ehrlich nicht verstehen kann. Irgendwas ist auch in mir kaputt, glaube ich, dass ich mich nie nach dieser fertigen Welt irgendwie gesehnt habe. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich
das. Bist du sicher, dass du dich da nie nach gesichert hast, gesehnt hat?
Ach, vielleicht in Aspekten, aber nie so absolut. Ich habe sehr frühe Erinnerungen daran, wie ich mich über meine eigene Familie aufrege, weil sie irgendwie immer nach Ruhe streben, irgendwie nach einem so einem Zielzustand von angekommen sein, den ich persönlich immer langweilig fand, ehrlich gesagt, weil die meiste Zeit meines Lebens ich Wandel einfach schön fand, weil Wandel für mich immer eine Verbesserung war. Irgendeine Art und vor allem auch eine selbstgesteuerte Verbesserung, weil Wandel meist von mir ausging und ich das große Glück hatte, dass mir nicht sehr viel schlechter Wandel von außen durch schlimme Dinge aufgezwungen wurde, wie das ja leider viele Leute natürlich erleben. Klar prägt das dann anders. Aber ja, da habe ich sehr frühe Erinnerungen dran, wie ich über meine nächsten Verwandten denke, warum? Warum wünscht ihr euch irgendwie so einen Endzustand, den es nicht nur nicht geben kann, also auch ganz im Privaten wirklich, ne? Sondern wenn XY das nur begreift, dann ist alles gut. Also, wenn wir nur genug Geld haben, dann ist alles gut. Ich denke mir, nee, das trifft nicht ein. Also da habe ich so frühe Erinnerungen dran, dass ich nur glauben kann, dass es irgendwie mehr oder weniger schon immer so war.
Also ich war ja früher Theist. Und
das war ich früher auch, ja.
Genau, und das ist ja schon dann erstmal das Glauben an irgendwas, woran jetzt, wo Camus sagen würde, ist ja nicht so gut. Also so gesehen. Und das ist ja aber auch so ein Sicherheitsding irgendwie. Und ich habe ein bisschen gebraucht, bis dann Camus in mein Leben getreten ist, die ich dieses Buch gelesen habe und das mich komplett um 180 Grad gedreht hat sozusagen. Und mich befreit hat. Mich in dem Moment befreit. Heißt nicht, dass es für andere auch so ist. Aber mich hat es befreit. Seitdem geht es mir persönlich besser. Ob es anderen damit auch besser gehen würde, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber mir geht es halt insofern besser, als dass ich jetzt weiß, ach so, ich treffe die Entscheidungen ja für mich. So. Und aus mir heraus, ich muss ja auch mit diesen Entscheidungen klarkommen. Das heißt, ich kann auch niemanden dafür verantwortlich machen. Außer mich selber. Das heißt also, ich muss mein Leben in die Hand nehmen. Das Leben heißt ja nicht von morgens bis abends Feten feiern. Das ist nicht das, was Camus meinte. Ganz bestimmt nicht. Camus hat immer vom Maß gesprochen. Sondern es geht darum, das Leben zu leben. Und das kann für viele Menschen alles Mögliche heißen. Es heißt aber in allererster Linie mal Verantwortung für das übernehmen, was man tut, für sich selber und für andere.
Ja.
Für die Gesellschaft. Für die Politik, die wir hier in diesem Land haben. Und so weiter und so fort. Für die offene Gesellschaft. Also ich kann diesen Kanon nur empfehlen.
Diesen Kanon von Arendt, Camus und Papa?
Ja, wirklich.
Ich auch bei dir. Also würde mich jemand mitten am Tag auf der Straße anhalten und sagen, was sind deine drei wichtigsten Philosophen? Ich glaube, ich wäre bei Arendt, Camus und Papa, ganz ehrlich. Würde mir auf jeden Fall
Kant
als erstes einfallen.
Ist mittlerweile auch gewachsen.
Wichtig, ja, Kant, stimmt.
Ja.
Ja, ohne Kant auch, ne?
Ja.
Viel anderes nicht, ja.
Der ist auch ganz wichtig bei mir.
Stimmt.
Ja. Die drei haben ja so ihre Schwerpunkte jeweils auch. Aber ja, ich finde diese drei Bücher, wenn es um totalitäre Geschichten geht und um offene Gesellschaften geht und um geschlossene Gesellschaften geht und so weiter und so fort und wie sowas kommen kann und was daran schuld ist und wer daran schuld ist und wie wir das vielleicht auch verhindern können, zumindest auf intellektueller Ebene und selber nicht in die Gefahr laufen, da reinzurasseln, dann finde ich die drei schon ziemlich cool.
Auf jeden Fall.
Ja.
Fällt tatsächlich gerade noch ein kleiner Aspekt ein, wo ich so reflektiere, du sprachst gerade über Theismus und wie du ihn verloren hast. Auch da ist mir aufgefallen, was für ein Privileg ich hatte, in einer Kirche oder im Umfeld einer Kirche aufzuwachsen, die auch schon ganz viel hinterfragt hat. Habe ich, glaube ich, auch in der Sendung schon dreimal erzählt. Meine erste Konfirmationsunterrichtsstunde begann damit, dass der Pfarrer was war es noch gleich? War es der Psalm 23? Gar nicht wahr, das Vaterunser auf den Boden gelegt hat und jeder sollte mal was einkreisen, was er komisch findet, was er hinterfragt, was er nicht glaubt. Und er hat angefangen und hat hinterfragt, ob Gott allwissend oder was war es nochmal, allmächtig ist. Mhm. Also damit hat das schon angefangen. Meine ganze religiöse Erziehung sozusagen hat damit mit Zweifel gestartet. Mhm. Insofern, und daraus schließe ich jetzt zusammen, dass wir vielleicht mehr Leuten ermöglichen müssen, die offene Gesellschaft zu erleben. Hat zumindest bei mir geholfen. Wenn Kritik und Fehler machen und offene Diskussionen dazu führen, dass dein persönliches Leben besser wird, dann hinterfragst du gar nicht mehr, ob es besser ist oder nicht. Und ich glaube, da liegt vielleicht wirklich auch ein großer Kern vom Pudel begraben, dass so viele Leute in sehr geschlossenen, dogmatischen Systemen groß geworden sind und dadurch natürlich auch eine gewisse Angst eingepflanzt bekommen, davor was zu ändern. Also vielleicht auch eine sehr große Angst, was zu ändern. Und wenn sie innerhalb dieser dogmatischen Systeme in einer zu einer Gruppe gehören, die Macht hat, dann natürlich besonders dieses System erhalten wollen. All solche Sachen. Und ich glaube, erlebt zu haben, wie gut Kritik und Fehler und Diskussion sind und Pluralität, das ist eigentlich die Medizin, die wir brauchen. Die sind auch echt schwer herzustellen.
Ja, das stimmt. Ja, ich kann über die Kirche kein schlechtes Wort sagen, was meine eigene Person angeht. Mhm. Also die hat nichts falsch gemacht bei mir. Wirklich nicht. Ich war total hier, diese Gemeinde, in der ich hier ja auch immer noch wohne, oder wieder wohne, muss man ja sagen. Mhm. Weltoffen, tolerant, all dieses. Man war, als Jugendlicher hatte man Plätze, wo man sein konnte, das war cool. Mhm. Wo wir nicht irgendwie christliche Sachen gemacht haben, sondern wo wir schlicht und ergreifend Musik gehört haben und Bier getrunken haben. Also ja, naja, also die machen, also in meinem Fall kann ich nur Gutes sagen, das dazu. Und zum anderen, ich glaube, dass wir den Menschen die Angst nehmen müssen. Angst davor, Fehler zu machen, ist ein Riesenproblem in dieser Gesellschaft, glaube ich.
Ja, genau.
Und jetzt komme ich doch nochmal auf Werder Bremen. Wir haben bei Werder Bremen den allercoolsten Trainer. Mhm. Weil der wirklich dafür sorgt, dass junge Menschen aufs Fußball, auf diesen Fußballplatz gehen und keine Angst haben. Mhm. Weil natürlich haben die Angst, Fehler zu machen. Die haben Angst davor, ausgepfiffen zu werden. Die haben Angst davor, nie wieder eingesetzt zu werden. Die haben Angst davor, aufs Abstellgleis gestellt zu werden. Oh nein, ich muss hier abliefern, sonst ist meine Karriere direkt im Eimer oder so irgendwie was. Und dieser Typ, Horst Steffen, nimmt ihnen diese Angst und sagt, musst du nicht, du brauchst keine Angst haben. Wovor hast du Angst? Es ist nur Fußball. So nach dem Motto. Mhm. Und solche Leute brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr von solchen Leuten, die Angst nehmen. Weil Angst ist das Kerngeschäft von Utopien, also von diesen bösen, absoluten Utopien, von jeglicher Art von Dogmatismus, von jeglicher Art von geschlossenen Gesellschaften. Die gibt es nur, weil sie mit der Angst der Menschen spielen. Das ist deren Kerngeschäft. Die AfD gibt es nur, weil die Leute Angst haben. Angst vor Fremden, Angst vor Neuem, Angst vor, weiß ich nicht, keine Ahnung, was auch immer. Sonst würde es die gar nicht geben. Und die Aufgabe dieser Regierung ist es eigentlich, den Menschen die Angst zu nehmen. Wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Wir brauchen eine Kultur der angstfreieren Gesellschaft. Das heißt also, die Regierung muss eigentlich hergehen und sagen, ihr müsst keine Angst haben vor nichts und niemandem. Niemand wird euch irgendwo rausschmeißen oder was weiß ich was, keine Ahnung. Nicht wahr? Wir werden euch nicht irgendwas wegnehmen oder so. Das ist eigentlich die Aufgabe der Regierung. Diese Angst, die AfD schürt und von der sie lebt, das muss untergraben werden. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und das machen sie im Moment leider aber nicht. Sondern sie schüren Ängste, indem sie anderen Menschen sagen, wenn ihr dahin geratet, dann gnade euch Gott. Wehe euch, betrifft der soziale Abstieg. Mhm. Nicht wahr? Und sie spielen Menschen gegeneinander aus. Mhm. Die Alten gegen die Jungen, die mit ein bisschen Geld gegen die, die gar kein Geld haben. Nicht wahr? Dann werden irgendwelche Scheindebatten geführt, um abzulenken von den Problemen, die wir wirklich haben und so weiter und so fort. Und das ist alles nur gut für die AfD und sonst für niemanden.
Ja, es macht Angst. Angst macht, dass man Sicherheit will und sie verkaufen Sicherheit.
Richtig.
Ja. Falsche,
sie verkaufen
aber
Sicherheit. Genau. Ja. Und spielen mit der Angst der Menschen. So. So. Also, wir wissen auch nicht, was wir wirklich hundertprozentig machen sollen. Wir haben auch nur Ideen und können das auch nur anbieten. Aber vielleicht habt ihr ja Ideen, was man noch alles machen kann. Seid ihr engagiert? weiß ich nicht, seid ihr in Parteien, in Gewerkschaften, in Gesellschaften, irgendwo? Was macht ihr so, um die offene Gesellschaft offen zu halten, um sie nicht in eine geschlossene Gesellschaft meandern zu lassen? Was macht ihr so? Würde mich mal interessieren.
Ja, ich auch.
Kommentiert uns gerne. Schreibt uns E-Mails, schreibt an info@feuilletone.de, Feuilletone dann natürlich mit OE, weil sonst wird das Internet verrückt. Kommentiert bei Spotify, bei Apple Podcast oder bei uns auf der Homepage, geht auch. Würde mich wirklich mal interessieren, was macht ihr eigentlich so, um die offene Gesellschaft zu retten oder sie zu bewahren? So, nämlich. Fände ich spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir viele tolle HörerInnen haben.
Da bin ich sicher. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran.
So, nämlich. Und mit diesen weisen Worten, dass du keine Zweifel an unseren HörerInnen hast, würde ich sagen, Bier?
Bier, natürlich ja.
Bier. So. Also, wir sind, ja, wo sind wir eigentlich? Wir sind in Bayern. Da steht schon mal fest. Und wir sind bei einem Lulia-Bier sozusagen, wenn man so will. Wir sind nämlich bei der Brauerei Kuchelbauer. Das ist eine mittelständische Brauerei mit Sitz in Abensberg. Das liegt ca. 30 Kilometer südwestlich von Regensburg, 80 Kilometer östlich von Ingolstadt oder noch einfacher, schlicht und ergreifend 80 Kilometer nördlich von München. In Niederbayern eben, nicht wahr? Das ist eine familiengeführte Privatbrauerei, hat sich auf die Herstellung von Weißbier spezialisiert. Zu ihr gehört auch eine Besucherbrauerei mit knapp 35 Meter hohem Kuchelbauerturm. Kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen von euch. Ist oft in irgendwelchen Berichterstattungen, in den Nachrichten und so weiter und so fort. Kuchelbauerturm, müsst ihr mal googeln. Ist ziemlich präsent im Stadtbild dieser drolligen kleinen Stadt. So, übrigens geht das auf einen Entwurf des Künstlers Friedensreich Hundertwasser zurück, nicht wahr? Und das macht das natürlich so besonders auch wieder. Wir haben es hier mit einem Bockbier zu tun. Mit einem Weißbierbock, wie sie selber sagen. Wir haben es mit 16,5 Grad Plato zu tun. Wir haben es mit einem Alkoholgehalt von 7,2 Alkoholvolumenprozenten zu tun. Ibo, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann, ist Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. So. Und nun lassen wir das flüssige Gut mal in das dafür vorgesehene Glas fließen.
Ich freue mich erstmal über die richtig schön bernsteinige Farbe.
Ja, die ist ziemlich dunkel, ne? Das ist sehr dunkel, ja. Bernstein.
Das verspricht eine gewisse Würzigkeit, auch wenn Optik und Geschmack nicht immer zusammenpassen, aber manchmal ja schon.
Wir sehen auf dem Emblem den Aloysius und wer nicht weiß, wer das ist, wir verlinken das.
Auf jeden Fall anschauen.
Ja. Auf jeden Fall anschauen bei YouTube vom Bayerischen Rundfunk. Hervorragend. Ein Münchner im Himmel, da basiert das Ganze natürlich drauf. Wir sehen also
Sketch, ne? Aber ja, ein 60 so ein Jahre alter
Comic-Dings, werde ich bald, wie heißt denn das hier? Zeichentrick, genau. Zeichentrickfilm, genau. Er frohlockt im Himmel auf seiner Wolke. Ich glaube, man kann Untertitel einschalten.
Kann ich nur, also als Westfälerin kann ich das nur empfehlen.
Ja, was soll ich sagen?
Also. Ja, stimmt, du bist noch weiter weg.
Ja, aber wirklich toll. Also wirklich toll. Der Dialekt ist zauberhaft und macht das Ganze zu dem, was es ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil ohne den Dialekt wäre es total langweilig. So, mal gucken, wie dieses Bier ist so, ne? Turm hin, Aloysius her. Nun muss es ja auch nochmal schmecken. Also wollen wir erstmal verriechen. Mhm. Oh ja. Farbe, dunkler Bernstein. Sehr dunkler Bernstein. Schaum hübsch stabil.
Schimmert, stimmt. Ich finde, das Licht fällt sehr schön dadurch. Also das hat irgendwie was.
Ja, stimmt.
Es leuchtet so nett. Mhm. Schwer zu beschreiben. Es riecht auch schon nett. Mhm. Sehr süßlich. Also so Karamellsüße, das ist so schön schwer.
Ja, stimmt, sehr süß. Stimmt. Süße, reife Banane. Mhm. Aber auch Rauch, finde ich. Mhm.
Rauch? Malzig.
Jo.
Und so eine leichte Fruchtigkeit. Ich bin gespannt, wie viel Hopfen da so.
Ja, das weiß ich halt leider
breit
nicht.
Breit macht. Ja.
Das weiß ich leider nicht. Das haben sie uns nicht mitgeteilt. Hm. Ja, Ja, da ist irgendeine Frucht drin, ne? Mhm. Also außer der Banane ist da noch irgendwie Mandarine oder irgend sowas?
Ja, so in die Richtung. Ja.
Schokolade auf jeden Fall. Ist ja fast schon Vollmilchschokolade, die da drin ist.
Ja, vor allem am Schaum, ne? Das hat sowas.
Ja, ich fürchte, wir müssen dieses Bier probieren.
Das müssen wir.
Ja, da würde ich sagen, Prost.
Prost.
Ui.
Okay, interessant. Also auch ziemlich süß, aber da ist eine ganz leichte Bitterkeit dabei, die das aber ganz toll zusammenbringt. Das ist schön.
Bitterkeit habe ich noch nicht.
Nee, das ist eine ganz feine kleine Linie sozusagen, die Süße so ein bisschen, weiß ich nicht, bei der Stange hält.
Wow, ist das eine, boah, das ist eine sehr reife Banane.
Mhm.
Schokolade bleibt, finde ich.
Ja.
Das Malzige auch. Oh, das ist gehaltvoll, das hat Körper.
Mhm.
Das ist ein richtig typisch bayerisches Bier. Wirklich. Aber richtig, also das hat auf jeden Fall Körper. Junge, Junge.
Ja, wie der Aloysius.
Ja.
Ist kein Lauch.
Meine Güte. Boah, wenn man das Glas weg hat. Also, was haben wir gesagt? Wie viel Alkohol hat das? 7,2.
Ja, genau. Ja.
Ja. Wow. Also, das ist wirklich, danach bist du so satt, glaube ich.
Flüssigbrot bekommt eine neue Definition.
Aber wirklich, ja. Junge, Junge.
Ja, aber schön. Also bei allem Körper, ich finde, es ist, hat trotzdem eine ziemliche Eleganz. Das ist so ein, die vielen Aspekte spielen schön miteinander zusammen. Schön rund.
Das ist wirklich aber interessant, oder? Wie sehr sich das unterscheidet vom Weizenbock von Einbecker?
Ja. Ja, das ist ja bewusst, bewusst hier und da wird sich was rausgenommen, aber das Aloysius ist, also, es ist eigentlich recht gemäßigt für seine Vorlage.
Gemäßigt ist es.
Da ist keiner wütend. Also, da, nee. Vielleicht ist das jetzt der Endzustand vom Aloysius. Der hat seine Utopie gefunden und jetzt ist er ganz selig und in Balance.
Stimmt, ja, er ist im Hofbräuhaus und trinkt am Maß nach der anderen.
Sehr gut. Ja, eine Ewigkeit kann man das schon mal machen.
Ja, das ist besser als Lulia. Hm?
Lulia, sorry.
Das ist geil. Das habe ich so lange nicht. Ich habe das letzte Mal, das ist so lange her, ey. Das habe ich als Kind und Jugend oder Jugendlicher vielleicht nochmal zum letzten. Damals hatten wir kein YouTube. Also.
Oh, schön.
Das ist echt, das kann man sich jederzeit, wir verlinken das in den Shownotes. Das ist super. Weil ich liebe, wenn bayerische Menschen fluchen und schimpfen. Das finde ich großartig.
Fast so gut, wie wenn Wiener fluchen.
Ja, auch schön.
Das ist die Vorstufe. Okay, tja.
Ja, ich finde es extrem lecker.
Ja, ich auch.
Muss ich sagen.
Wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich mir besonders gut vorstellen zu sehr deftigem Essen.
Mhm.
Bin auch irgendwie wieder bei irgendwas, was man mit Rotkohl und Klößen zusammen
essen würde. Absolut. Das hat auch echt was entgegenzusetzen. Also ein Sommerbier ist das nicht.
Nee. Nee. Auch kein, weiß ich nicht, Festivalbier oder ein.
Nee.
Auch nicht, so Fisch oder so. Nee.
Nein.
Aber richtig, richtig lecker.
Jo.
Tja, also eine 6 kriegt es auf jeden Fall.
Auf das jeden Fall.
Schon ganz schön vom Hocker.
Auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Das ist echt gut. Das ist ein ganz, ganz feines Bockbier.
Ja.
Muss man sagen. Also. Wir haben verkostet das Aloysius. Das ist ein Weißbier. Bock. Von der Kuchelbauer Brauerei aus Niederbayern. Und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht. So, nächstes Mal haben wir wieder Alltag und dementsprechend haben wir nächstes Mal auch wieder Themen.
Ja, wir haben beim nächsten Mal auch wieder Tim, mhm, die ich in wenigen Sekunden live vor mir
habe. Ich verstehe.
In der nächsten Woche hören wir Nels Klein mit dem Konzentrik Quartett.
Ja, endlich wieder Jazz.
Sehr schön. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Und natürlich Florence and the Machine mit Everybody Scream.
So nämlich.
Dann, wenn wir uns dann noch ein wenig über die Aufmerksamkeitsökonomie unterhalten haben, liebsten Aufreger-Themen, verkosten wir für alle, die uns im Internet hören, ein fürstlich Drehner. Hm. Und zwar den Doppelbock.
Oh, es wird noch bockiger.
Ja.
Jetzt sogar doppelbockig. Mhm. Wenn das mal gut geht. Also, wir wissen nicht, ob das gut geht. Das werden wir nächste Woche erfahren. Ihr auch, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin teilen, kommentieren, besternen, was weiß ich, was nicht noch alles. Und wenn ihr damit fertig seid, vor allem mit dem Kommentieren, mich würde wirklich mal interessieren, diese Ausgangsfrage, die wir gestellt haben, beziehungsweise die letzte Frage, die wir gestellt haben, was ihr so macht für die offene Gesellschaft, da wäre ich echt gespannt. Ihr könnt auch gerne bei Blue Sky oder Mastodon kommentieren, ne? Das geht auch. Kriegen wir auch mit. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.